Schwarze Löcher, Sterne, entfernte Galaxien und eine unendliche Weite. All das gibt's da draußen im Universum. Und das hat unseren heutigen Gast schon als Kind begeistert. Dr. Dominika Wille-Zadek ist Astrophysikerin an der Uni Heidelberg und lässt sich nicht nur vom Universum begeistern, sondern forscht auch dazu. Hallo Dominika.
Hallo Marie und Luisa, schön, dass ich hier bin.
Ganz kurz zur Einordnung, wir kennen uns ja schon. Wir waren zusammen in Heidelberg, wurden wir eingeladen. Du lebst ja auch in Heidelberg, hattest nicht so eine weite Anreise und da durften wir am Weltfrauentag sprechen. Wir haben über 3 Wissenschaftlerinnen erzählt, die in der Vergangenheit geforscht haben und da diverse Hürden hatten. Und dann gab es eben noch 3 Wissenschaftlerinnen, unter anderem dich, die dann dazu erzählt haben, wie es heute ist zu forschen. So sind wir, so haben wir zueinander gefunden und wir waren schon vom ersten Moment richtig begeistert von dir. Deswegen, ja, sitzen wir jetzt hier zusammen. Du hast auf deiner Website ein Zitat stehen, bei dem bekomme ich ehrlich gesagt so direkt ein bisschen Gänsehaut. Ich lese das mal vor. Selbst wenn wir 1000-fach das Nichts an die Außenwände des Universums geschrieben hätten, würden wir uns letztlich dennoch fragen, was hinter diesen Grenzen liegt. Also das Universum als ein grenzenloser Raum, wo es vielleicht irgendwie dann Mauern oder sowas wie eine Art Grenze gibt, wie wir uns das vorstellen, aber dann muss dahinter ja auch noch irgendwas sein. Es geht irgendwie immer weiter. Kriegst du da nicht auch irgendwie Gänsehaut?
Doch, regelmäßig. Das ist interessanterweise auch die Frage, die ich meinem Papa oder auch meiner Mama gestellt habe, als ich ein kleines Kind war. Das ist so die Anekdote, die ich oft gerne erzähle, wenn ich da gefragt werde, wie ich zur Astrophysik gekommen bin. Ich glaube, Kinder sind grundsätzlich irgendwie auch schon früh fasziniert vom Universum. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu fragen, ja, wie groß ist denn das Universum, wo endet das? Und meine Eltern haben immer gesagt, ja, das ist unendlich. Und das konnte ich nicht verstehen oder konnte mich damit nicht zufrieden geben. Und ich glaube, aus dieser intrinsischen Frage, die viele von uns bewegt, ist dann auch meine Faszination für die Astrophysik generell entstanden. Ja, so bin ich letztendlich auch dann zu dem Fach gekommen.
Ja, das ist witzig, weil ich mich da auch total gut dran erinnere. Es gibt ja manche Kindheitserinnerungen, die sind so ganz klar. Mhm. Und ich weiß aber, dass ich da wie so eine kleine Krise hatte. Also diese Vorstellung, dass da sowas Riesiges, Grenzenloses über uns ist. Und wenn da ein Ende ist, dann ist dahinter ja wieder was und da wieder ein Ende und so weiter. Mich hat das eher davor sozusagen zurückschrecken lassen, da noch weiter drüber nachzudenken. Ich habe dann wirklich so gedacht, okay, du musst jetzt aufhören, dich da reinzudenken, aber du hast sozusagen genau den gegenteiligen Weg gewählt, also bist da noch weiter, noch näher dran gekommen. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie dein Weg dahin war?
Also ich war ein ganz normale Teenagerin, hatte viele Interessen, bin auf eine katholische Mädchenschule gegangen und habe da den Physik-LK gemacht und war an vielen verschiedenen Richtungen interessiert. Und hatte mich dann aber dazu entschieden, Physik zu studieren. Ich glaube, ab dem 3. Semester konnte man Spezialvorlesungen hören und habe gedacht, okay, ich habe jetzt hier Physik angefangen, ich probiere mal aus, wie das ist mit der Astronomie. Und habe dann angefangen, Astrovorlesungen zu hören, habe gemerkt, dass das ziemlich faszinierend ist. Also nicht nur Bücher zu lesen und Dokumentationen zu gucken, fand ich faszinierend, sondern auch die tatsächliche Astrophysik dahinter. Und habe mich dann immer mehr in dieses Gebiet spezialisiert und habe in München promoviert an der Europäischen Südsternwarte. Das ist ein europäisches Institut, das den Hauptsitz in Garching bei München hat, aber deren Aufgabe es ist, die großen bodengebundenen Teleskope in Chile zu bauen und auch zu betreiben. Da konnte ich viel Erfahrung sammeln, auch in Bezug auf, wie werden Daten aufgenommen, wie funktionieren Teleskope, war dann auch eine Zeit lang in den USA, um dann wieder eben zurückzukommen nach Deutschland und letztendlich nach Heidelberg.
Genau das interessiert auch einen Menschen aus unserer Community. Und zwar hat sich Thomas gemeldet. Wir hatten bei Instagram so einen spontanen Aufruf gemacht. Wer hat Fragen an eine Astrophysikerin? Und da kam so die ganz erste Frage war, was reizt dich denn daran? Also du hast gerade schon erzählt von riesigen Teleskopen. Was reizt dich ansonsten an Astrophysik?
Ich glaube, das ist die grundsätzliche Frage, die die Menschheit seit Jahrtausenden bewegt. Woher kommen wir? was gibt es da draußen, wie können wir unseren eigenen Platz im Universum besser einordnen, wohin gehören wir? Und das sind so die grundsätzlichen Fragen, die mich natürlich bewegen. Und mit meiner Arbeit versuche ich, ein bisschen mehr zu dem Erkenntnisgewinn beizutragen, ein bisschen mehr das Wissen der Menschheit zu vergrößern. Also es ist wirklich ein sehr basiswissenschaftlicher Ansatz, der relativ unabhängig ist von politischen Motivationen. Ich würde einfach gerne dazu beitragen, dass wir uns besser und mehr verstehen.
Der kleinen Dominika von damals ein paar Antworten geben. Aber so ungefähr, ist es denn so, dass du Antworten auf deine Fragen findest oder findest du eigentlich nur noch mehr Fragen im Laufe deiner Forschungsarbeiten?
Beides. Also ich habe natürlich durch das Studium der Physik und der Astrophysik auf vieles Antworten gefunden, die das mir früher nicht so klar war. Und jetzt in meiner speziellen Forschung, man spezialisiert sich ja dann immer mehr in eine bestimmte Richtung. Und da machen wir natürlich kleine Fortschritte. Manchmal sind die Fortschritte ein bisschen größer und man kann darüber auch in den Nachrichten lesen. Aber letztendlich sind es kleine Schritte, die wir gehen. Aber es ist tatsächlich so, dass oftmals es passiert, dass wenn man eine Antwort findet auf eine Frage oder auf eine Subfrage, sich ganz viele neue Fragen auftun. Aber das ist doch das Schöne an der Sache.
Aber sind das Schritte in die Zukunft oder macht ihr eigentlich, guckt ihr eher so in die Vergangenheit und versucht zu verstehen, was da überhaupt ist?
Wir versuchen tatsächlich hauptsächlich zu verstehen, was alles passiert ist und wie Prozesse abgelaufen sind, die dazu geführt haben, dass das Universum heute so aussieht, wie es aussieht. Das sind so die Hauptfragen, mit denen ich mich beschäftige. Wie sind Galaxien entstanden? Wie haben sie sich entwickelt? Welche Prozesse zu welchen kosmischen Zeiten waren wichtig, um Galaxien in eine bestimmte Richtung zu treiben oder eben nicht? Aber es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sich auch mit Zukunftsfragen beschäftigen, die das Universum versuchen, im Computer zu simulieren, zu modellieren. Und quasi die Vergangenheit zu reproduzieren, aber dann eben auch in die Zukunft weiterlaufen zu lassen, wie sich eventuell entwickeln könnte in Millionen, Milliarden von Jahren.
Beeindruckend. Ja. Wir haben von deiner Kollegin, könnte man sagen, Sanam, auch eine Frage gestellt bekommen. Sie hat uns auch bei Instagram geschrieben und zwar fragt ihr Sohn immer, was war denn vor dem Urknall? Kannst du ihm dazu was sagen? Also so eine ähnliche große Fragen, wie du oder ich oder viele Kinder sie haben oder hatten. Kannst du da was drauf antworten?
Dazu kann ich leider keine zufriedenstellende Antwort geben, befürchte ich.
Oh nein.
Ein Fehler, den wir alle Menschen machen, auch ich, ist, dass wir Zeit und Raum separat betrachten. Aber wir wissen, dass es eigentlich eine Raumzeit gibt. Sprich, vor dem Urknall gab es auch letztendlich keine Zeit. Es gibt nicht die Situation vor dem Urknall. Aber ob es tatsächlich mal was anderes gab oder ob es mal was anderes geben wird, dazu könnte ich nur spekulieren.
Okay. Ja, vielleicht können wir direkt mal mit noch so einer Kinderfrage weitermachen oder uns fragen, wie würdest du das einem Kind erklären? Wir hatten in der letzten Folge, haben wir gesprochen über Karl Schwarzschild, der sich ja mit schwarzen Löchern beschäftigt hat. Und das ist ja auch eins deiner Spezialgebiete. Wie kannst du ein schwarzes Loch erklären für Kinder?
Sehr gute Frage. Was mich oft ein bisschen nervt, wenn ich es mal so salopp sagen darf, ist, dass schwarze Löcher in Science-Fiction-Serien oder in Dokumentationen als die verschlingenden Monster des Universums dargestellt werden. Etwas, wovon man Angst haben muss, die voller Mysterien stecken. Aber letztendlich sind schwarze Löcher sehr simple Objekte, die man mit nur wenigen Kennparametern beschreiben kann. Und schwarze Löcher sind letztendlich kompakte Objekte, bei denen viel Masse auf einem kleinen Volumen konzentriert ist. Und das führt dazu, dass in der Umgebung eines solchen kompakten Objektes die Gravitationskraft, also die Schwerkraft, so groß wird, dass selbst Licht, was sich mit der maximal erreichbaren Geschwindigkeit im Universum ausbreiten kann, nicht entweichen kann. Analog dazu kann man sich vorstellen, die Erde ist ja auch eine Masse, und wir spüren die Gravitationskraft der Erde jeden Tag, sonst würden wir nicht auf ihr stehen. Wenn wir aber zum Beispiel auf ein Trampolin gehen und auf ein Trampolin springen, dann kommen wir immer wieder zurück, weil uns die Gravitationskraft der Erde immer wieder zurückholt auf den Boden. Und eine Rakete zum Beispiel, wenn wir eine Rakete starten lassen, dann kann die Rakete durch ihre tollen Triebwerke eine so große Geschwindigkeit erreichen, dass sie eben dieser Erdanziehungskraft entweichen kann. Und dazu muss man aber eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, die charakteristisch ist für die Erdmasse und den Erdradius. In einem schwarzen Loch ist es jetzt so, dass selbst wenn man eine Rakete hätte, die mit Lichtgeschwindigkeit starten würde, dass diese Rakete es nicht schaffen würde, eben dieser Gravitationskraft dieses kompakten Objektes zu entweichen.
Es klang jetzt so ein bisschen so, als wären schwarze Löcher für dich gar nicht so beeindruckend. Was findest du denn viel krasser?
Was ich viel krasser finde? Gute Frage. Schwarze Löcher sind beeindruckend.
Aber sie sind nicht das Ungetüm, Monster, als das sie dargestellt werden.
Nein, das sind sie nicht tatsächlich. Nein, was ich beeindruckend finde, ist, dass man manchmal beobachten kann, wie ein Stern, der einem schwarzen Loch zu nahe kommt, von dem schwarzen Loch quasi auseinandergerissen wird, weil auf die unterschiedlichen Seiten des Sterns leicht unterschiedliche Anziehungskräfte wirken, weil die eine Seite des Sterns im schwarzen Loch ein bisschen näher ist als die dem schwarzen Loch abgewandte Seite. Und aufgrund dieses Unterschieds wird dann der Stern quasi auseinandergerissen. Mhm. Und das kann man, oder diese Ereignisse kann man tatsächlich beobachten, wenn man Glück hat mit Teleskopen. Die passieren ab und zu in entfernten Galaxien. Also bisher hat man es noch nicht in unserer eigenen Galaxie in dem Sinne so beobachtet, aber man hat das schon in ein paar anderen Galaxien beobachtet.
Das klingt jetzt schon ein bisschen brutal.
Kampf der Sterne. Das ist auch so ein bisschen, wenn du sagst, man kann das ab und zu beobachten, das ist ja wahrscheinlich dann das Happening. Wir haben hier vor kurzem Folgen über zwei Affenforscherinnen gemacht, Diane Fossey und Jane Goodall. Und die beiden konnten ja ihre Forschungsobjekte so richtig nah anschauen, anfassen, streicheln, betrachten. Stört dich das manchmal, dass du so, so, so weit entfernt von deinen Forschungsobjekten bist?
Gute Frage. Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich glaube, es stört mich nicht. Mhm. Vielleicht ist es auch sicherer.
Ja, genau.
wenn ich nicht so nahe komme.
Dagegen explodierende Sterne.
Genau, ja.
Würdest du gerne mal hinreisen? Also wärst du gerne mal etwas näher dran?
Das wäre schon cool, wenn man sich an einen Platz im Universum beamen könnte, wenn wir jetzt mal so ein Gedankenexperiment spielen, um da live zu beobachten, wie bestimmte Prozesse passieren. Allerdings muss man auch sagen, dass die Prozesse, die wir beobachten, auf Zeitskalen von Millionen, Milliarden Jahren passieren. Also bis so ein Sternhaufen zum Beispiel entstanden ist, dauert es wesentlich länger als eine menschliche Lebenszeit. Deswegen müsste man dann auch ein bisschen am Zeitknopf drehen, zusätzlich zu dem Beamen. Und da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger.
Ein bisschen. Welche Hilfsmittel hast du denn als Astrophysikerin, um dir den Himmel näher zu holen?
Also ich bin beobachtende Astronomin. Das bedeutet, dass ich hauptsächlich tatsächlich mit Daten arbeite, die von bodengebundenen Teleskopen oder Weltraumsatelliten kommen. Und diese Teleskope sind letztendlich große Augen, große Spiegel, die Licht einfangen, elektromagnetische Strahlung bei verschiedenen Wellenlängen und letztendlich unsere Augen einfach vergrößern und viel sensitiver machen. Und die Instrumente, die dann das Licht noch weiter untersuchen, die an den Teleskopen angebracht sind, sind entweder Kameras, die ganz klassisch ein Bild aufnehmen von einem Objekt in einem bestimmten Filter bei einer bestimmten Wellenlänge. Aber das können auch Spektrographen sein, die das Licht dann für uns quasi wie, wenn man ein Licht durch einen Diamant laufen lässt, in seine Spektralfarben aufteilen. Und in diesen Spektren stecken viele detaillierte Informationen zu der Zusammensetzung des Sterns oder der Galaxie oder des Gases, das man gerade untersucht, zu den Verhältnissen von den verschiedenen Elementen, zu der Geschwindigkeit von Gas, von Sternen. Und da aus diesen Daten können wir eben ganz, ganz viele Informationen indirekt messen und dann eben Rückschlüsse ziehen darauf, wie sich eben ein bestimmtes Objekt, ein Stern, eine Galaxie, was auch immer, verhält.
Cool. Du warst ja auch eine der ersten, die jetzt Daten auswerten durfte aus dem James Webb Weltraumteleskop, das finally endlich wirklich mal an den Start gegangen ist, 2021. Ich sag das so, weil das irgendwie 25 Jahre gedauert hat, glaube ich, bis das fertig war. Hat sich das denn gelohnt? Was seht ihr jetzt dadurch? Seht ihr irgendwas, was ihr vorher noch nicht wusstet?
Oh ja, das hat sich sehr gelohnt. Also zum einen, was meine eigene Forschung betrifft, ist, dass wir die Prozesse, in denen wir interessiert sind, in Galaxien, so viel detailreicher nun sehen und auch besser verstehen, als es vorher möglich war. Mhm. Aufgrund dessen, dass das James Webb Space Telescope im Infrarotbereich arbeitet, was uns ein spektrales Fenster öffnet, das bisher in der Form noch nicht so ausgenutzt wurde, aufgrund dessen, dass die vorangegangenen Infrarotteleskope eben viel, viel kleiner waren und von der Erde aus Infrarotbeobachtungen relativ aufwendig und kostspielig und schwierig sind. Aber es liegt auch daran, dass das JWST, das James Webb Space Telescope, eben so einen großen Spiegel hat mit einem Durchmesser von 6,5 Metern und somit das Licht von sehr weit entfernten Objekten auch aufsammeln kann und uns die weit entfernte Galaxie sichtbar machen lassen kann. Und da gerade in dem Bereich der Untersuchung von den allerersten Galaxien, die entstanden sind, als das Universum quasi noch in den Kinderschuhen steckte, da hat innerhalb von nur 1,5 bis 2 Jahren das James Webb Space Telescope das Feld komplett verändert. Also wir haben vor 2 Jahren kannten wir vielleicht 60 Galaxien, die so im frühen Universum existierten, und mittlerweile sind das weit über 1000, die wir nun kennen. Nach nur 2 Jahren Beobachtung.
Hast du das kommen sehen?
Nicht in der Form. Mhm. Also ich glaube, es hat jeder gehofft und jeder hat darauf gefiebert, und es war ja auch einer der Hauptargumente, Wahnsinn, um das JWST überhaupt zu bauen oder warum man das überhaupt konzipiert hat. Aber dass das so erfolgreich sein würde, davon konnten, glaube ich, viele nur träumen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn wir von unterschiedlichen Universen sprechen, wie grenzen die sich denn voneinander ab?
Also wir sprechen nicht von unterschiedlichen Universen, sondern von unserem Universum zu verschiedenen Zeiten. Mhm. Okay. Die Information, die wir von fernen Objekten haben, ist die elektromagnetische Strahlung, das Licht, das von ihnen ausgesandt wird. Und das Licht breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, je weiter eine Galaxie entfernt ist oder je weiter ein Objekt entfernt ist von uns, desto länger brauchte das Licht, um bei uns in unseren Teleskopen anzukommen. Und deswegen existierten die Galaxien, die am weitesten entfernt sind, die sehen wir zu einer Zeit im Universum, als das Universum noch viel jünger war als jetzt, weil eben das Licht eine Zeit lang brauchte, um zu uns zu kommen. Das heißt, je weiter entfernte Objekte wir angucken, desto mehr schauen wir in die Vergangenheit unseres Universums.
Also es kann sein, dass das Licht gerade erst hier ankommt und jetzt müsste man abwarten, ob da weiter kontinuierlich
Licht
kommt.
Das Licht kommt schon kontinuierlich an, nur bei solchen weit entfernten Objekten sehen wir jetzt nicht in real time, wie sich irgendwas verändert, weil wir ja auf Skalen von Jahren, Jahrzehnten vielleicht, wenn es hochkommt, beobachten und die Objekte sich auf Zeitskalen von Milliarden Jahren verändern.
Und wie sieht das bei dir am Computer aus? Also hast du irgend so eine Karte und dann sind da so Lichtpunkte oder sind es einfach Datentabellen?
Die Datenformate sind unterschiedlich. Wir arbeiten mit Bildern, die sind jetzt nicht im JPEG-Format, sondern im speziellen Binärformat, was wir benutzen für astronomische Aufnahmen. Wir benutzen spezielle Software, um die Daten zu visualisieren. Wir benutzen Tabellen auch, ja, wenn wir etwas, letztendlich sind Bilder, sind letztendlich auch nur Tabellen, ja, man hat X und Y, also die Position am Himmel und dann der Z-Punkt, der Pixelpunkt ist der Wert, wie viel Licht ist in diesem Pixel angekommen. Letztendlich sind Bilder sind eigentlich auch nur große Tabellen, wenn man das so möchte.
Das lässt einen selbst und die Erde ja so unglaublich klein wirken. Also ich finde, das ist ja schon, wenn man Aufnahmen aus dem Weltall von der Erde sieht und sich so denkt, boah, ist das alles so egal, was hier passiert irgendwie. Da würde mich interessieren, jetzt so im Verlauf auch deiner beruflichen Karriere, hast du manchmal eher das Gefühl, ach, ist doch alles wirklich so egal, wir sind so unbedeutend in diesem Universum oder das Gegenteil, dass du denkst, das ist hier so besonders, sowas, was wir hier haben, habe ich noch nirgendwo sonst gefunden, egal wo wir hier hingeschaut haben, wir müssen das unbedingt schützen und es ist überhaupt nicht egal.
Ich glaube, es ist tatsächlich beides, genauso wie du es gerade formuliert hast. Manchmal, wenn man sich über Probleme Gedanken macht, rollt man die Augen und denkt sich, okay, das ist jetzt wirklich unwichtig im Gesamtkontext. Aber es ist trotzdem so, wir sind Menschen auf der Erde, wir sind Menschen mit Gefühlen, mit Wünschen, mit Träumen und wir haben nur dieses eine Leben, diese eine Erde für uns und deswegen ist es auch ganz normal und auch wichtig, dass man sich über menschliche Probleme Gedanken macht und die auch ernst nimmt.
Aber wenn wir jetzt hier schon davon sprechen, einzigartiger Planet und wir müssen irgendwie dieses wunderbare Geschenk, was wir hier haben, schützen und so weiter. Hand aufs Herz, glaubst du daran, dass es irgendwo anders noch Leben in einer anderen Galaxie gibt? Dass wir irgendwann hier mit grünen Marsmännchen uns anfreunden oder dass da irgendwas draußen ist, was wir noch nicht kennen, was uns vielleicht ähnlich ist oder so im Ansatz an Leben im Weltall erinnern könnte?
Ja, das ist auch so eine Frage, die beschäftigt, glaube ich, seit ewigen Zeiten. Es gibt ja auch extra Institute, die dafür eingerichtet sind, um sich mit dieser Frage zu beschäftigen. In Heidelberg gibt es jetzt auch am Max-Planck-Institut eine neue Abteilung, die sich mit der Erforschung von Atmosphären, von Exoplaneten beschäftigt. Das heißt, es sind Planeten, die um andere Sterne kreisen als unsere Sonne. Und da versucht man mithilfe von Untersuchungen unter anderem herauszufinden, ob man vielleicht Signaturen, Biosignaturen in den Atmosphären von anderen Planeten findet. Sprich Signaturen, die darauf schließen lassen würden, dass auf diesem Planeten eine Spezies leben muss, die für diese Signaturen in der Atmosphäre zuständig sein könnte. Aber in der Richtung hat man jetzt noch nichts Konkretes entdeckt, aber man guckt natürlich. Mehr so zur statistischen Antwort auf deine Frage, wenn man sich überlegt, wie viele Galaxien es im Universum gibt, wie viele Sterne es in diesen Milliarden von Galaxien gibt. Unsere Milchstraße alleine hat ungefähr 300 Milliarden Sterne. Wenn man sich überlegt, um wie viele von diesen Sternen kreisen Planeten und welche von diesen Planet-Sternen-Systemen könnten in einer Konfiguration sein, die ähnlich unserer ist und quasi Bedingungen hat, die unserer gleichen, sodass statistisch gesehen da vielleicht auch Leben entstehen könnte. Wenn man diese Gleichung versucht zu lösen, und diese Gleichung wurde vor Jahrzehnten schon aufgestellt, die heißt die Drake-Gleichung, dann muss man natürlich viele Annahmen treffen, weil man viele von den Parametern noch nicht gut kennt oder nur grob abschätzen kann. Aber man findet raus, dass wahrscheinlich in unserer Milchstraße, also in unserer eigenen Galaxie, es ein paar intelligente Zivilisationen geben könnte. Aber alles mit sehr, sehr, sehr großen Fehlerbalken behaftet natürlich. Aber selbst wenn es jetzt ein paar Zivilisationen, sagen wir mal, in der Milchstraße geben würde, dann wären die mittleren Distanzen zwischen den Zivilisationen so hoch, dass man nicht in wirklich direkten Austausch treten könnte. Ja. Denn wenn man jetzt eine Nachricht versucht zu schicken, dann würde das Hunderte von Tausenden von Jahren dauern, bis sie an dem anderen Ort ankommt. Und wenn die dann antworten, müssen wir genauso lange warten. Bis dahin wissen wir nicht, ob es uns in dieser Form noch geben wird. Deswegen ist eine direkte Kommunikation, denke ich, ist ausgeschlossen.
Ja.
Was ich eher spannender finde, ist wirklich diese indirekte Erforschung von, ob es vielleicht irgendwo Biosignaturen gibt.
Ja. Genau, dass diese Vorstellung, dass da irgendwie Marsmännchen mit grünen Hörnern irgendwie kommen, das ist ja auch völlig, also im besten Fall sind das ja irgendwelche Mikroben oder vielleicht, dass man irgendwo Wasser alleine schon findet, ist ja schon unglaublich. Also das müssen wir uns wahrscheinlich direkt schon mal abschminken. Aber wer weiß, vielleicht ist ja schon eine Nachricht unterwegs.
Ja, man muss auch tatsächlich den Unterschied machen zwischen Leben. Und das kann sein Formen in Leben von Bakterien oder Mikroben, wie du es sagtest, und intelligentes Leben, so wie wir es kennen.
Ja.
Und das ist ein Riesenunterschied.
Aber das ist jetzt gar nicht so unbedingt das, womit du ja auch angetreten bist. Ne? Also da gibt es ja wahrscheinlich welche, die sind da viel mehr noch hinterher.
Genau.
Ja, aber wahrscheinlich ist die Vorstellung dann auch romantischer als das, was man am Ende da vielleicht rausfinden könnte.
Ja, aber das ist ja so eine Frage, die dann irgendwie Laien, sage ich mal, interessiert. Ne? So, ist da irgendwo noch Leben? Was ist denn das, was euch so als AstrophysikerInnen gerade am meisten interessiert? Also wo du auch denkst, da könnte in Zukunft jetzt irgendwie bald eine richtig krasse Antwort kommen.
Also tatsächlich ist diese Erforschung von den Atmosphären von Exoplaneten ein riesengroßes Thema in der Astrophysics-Community, wo auch gerade extrem viele Forschungsgelder reinfließen, weil das eben ein relativ neues Forschungsgebiet ist, was sehr viel Potenzial hat und auch die Öffentlichkeit einfach extrem interessiert. Mhm. Ein anderes Forschungsgebiet, an dem ich persönlich auch sehr interessiert bin, ist eben die Entstehung der allerersten Galaxien im Universum. Wann war das Universum alt genug oder reif genug, um die ersten Galaxien entstehen zu lassen? Passen unsere Modelle zu dem, was wir beobachten? Und können wir uns dann erklären, wie diese Galaxien angewachsen sind zu den Strukturen, die wir heute beobachten? Mhm. Und da werden wir, denke ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch sehr, sehr viele neue Erkenntnisse, unter anderem aufgrund dieser neuen Teleskope und Beobachtungsmethoden, bekommen.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ein Exoplanet ist?
Ein Planet, der um einen anderen Stern kreist als unsere Sonne. Also wir kennen ja unser Sonnensystem mit den 8 Planeten, sind ja nicht mehr 9, die um die Sonne kreisen. Die Sonne ist ein Stern, aber genauso gibt es viele andere Sterne, um die auch Planeten kreisen.
Mhm.
Und davon hat man schon Tausende direkt auch beobachtet und nachgewiesen.
Vielen, vielen Dank für diesen schönen Abstecher ins Universum mit dir. Wahrscheinlich haben wir danach noch zig Fragen. Wie bei deinem Job tun sich da ja auch immer ganz viele Fragen auf in unserem Job, die einem irgendwie erst klar werden, wenn man das Ganze dann nochmal anhört. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke.
Nächste Woche, beziehungsweise diese Woche schon, am Samstag, geht's in eine eher alltägliche Erfindung. Und zwar legen wir uns sozusagen den Sicherheitsgurt an, nicht in irgendeine Rakete im All zu steigen, sondern um im Auto damit zu fahren. Und wir schauen uns die Geschichte dahinter an, hinter dieser Erfindung. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.